der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Alles Para. Dorian Aust und Philipp Wegmann melden sich wieder aus Köln und senden euch die nächste Folge. Bald sind wir zweistellig. Heute nochmal Folge 9 und vorab kurz in eigener Sache noch eine Sache. Und zwar Deutscher Podcastpreis. Da könnt ihr für uns abstimmen. Und zwar habt ihr nur eine Stimme pro Gerät. Das heißt also wählt weise, wählt Alles Para und klickt drauf. Nutzt alle Geräte, alle Tablets, Handys, Computer. Dorian und ich sind schon durch und haben schon abgestimmt. Dorian, hast du schon alle Geräte genutzt dafür?
Tatsächlich noch nicht alle Geräte. Also ich glaube, ich habe es bisher auf dem Laptop gemacht. Ich kram noch meinen alten Laptop raus und dann vielleicht noch das Smartphone.
Sei den Leuten ein Vorbild und klick auf alles, was sich bewegt, würde ich sagen. Auf alles, was ruhig ist und leuchten und ladbar ist. Und bei Alles Para auf Deutscher Podcastpreis drauf. Thema heute ist aber Eishockey. Und zwar genauer zu sein Thema Para-Eishockey. Ich habe das Privileg, mit quasi zwei Experten reden zu dürfen. Dorian, du bist einer. Du hast ein bisschen Eishockey-Erfahrung ja eigentlich auch schon, oder?
Ja, Eishockey-Erfahrung, keine Para-Eishockey-Erfahrung. Aber ich bin tatsächlich regelmäßig hier in Köln bei den Kölner Haien. Und als Journalist schreibe ich hin und wieder auch über das Eishockey. Insofern habe ich zumindest, was den Teil angeht, ein bisschen Expertise.
Dann holen wir uns doch mindestens noch den Vorsatz Para in Expertenform dazu. Das ist heute Simon Kunst, Torwart der Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Grüß dich, Simon.
Moin, moin.
Du kommst auch quasi gerade frisch vom Eis. Seit Oktober war eigentlich Ruhe und jetzt durftet ihr wieder ran, durftet in Krefeld aufs Eis. Wie war's?
Ja, richtig super. Also das war überfällig. Wir spürten das alle. Wir haben es gesehen auf dem Eis. Jedem hat die Eiszeit gefehlt. Und aber wir sind alle Eis-Junkies. Und es war ein sehr, sehr geiles Gefühl, endlich wieder auf dem Eis sein zu dürfen.
Was und wie viel habt ihr verlernt?
Nicht besonders viel. Es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Das ist dann so die erste Eiszeit, fühlt sich dann an, als wenn man es das erste Mal macht und dann geht's wieder. Aber man merkt schon, insbesondere natürlich bei meinen Feldspielern, die da vor mir rumfahren, da ist nicht mehr ganz so viel Power in den Armen wie sonst, wenn wir halt auf dem Eis sind. Das ist einfach über Krafttraining und Skiergometer und so nicht zu simulieren, das auf dem Eis, das spüren wir zum Anfang jeder Saison.
Diese Trainingslager sind ja irgendwie auch immer, sind die immer irgendwo? Ist das Zufall? Oder wie regelt sich das, wo so ein Trainingslager stattfinden kann?
Also wir Sportler bekommen eigentlich immer nur Bescheid, wo wir hin dürfen. Ansonsten ist es so, dass wir schon bundesweit immer mal wieder diese Trainingslager haben. Das wird von unserem Trainerstab organisiert. Das ist je nachdem, wo es Eiszeiten gibt. Und da kommen wir dann immer gerne hin. Füssen zum Beispiel hat jetzt erst das Stadion umgebaut, para-Eishockey-gerecht, das heißt, die Banden etwas tiefer gemacht, sodass da auch Testspiele stattfinden können. Und auch Dresden ist entsprechend umgebaut, sodass das auch schon bevorzugte Standorte sind. Aber wie jetzt genau die Auswahl getroffen wird, da bin ich glücklicherweise nicht involviert.
Kommen wir mal zum Para-Eishockey speziell, was ihr im Prinzip anders macht als die Jungs, die man vielleicht aus der deutschen Eishockey-Liga kennt. Vom Grundsatz ist alles gleich, die Eisfläche ist die gleiche, es sind jeweils 6 Spieler auf dem Eis. Spielzeit ein bisschen kürzer, 3x15 Minuten statt 3x20 Minuten. Und ihr sitzt halt auf dem Schlitten und nicht Kufen, also ihr seid schon auf Kufen logischerweise, aber ihr habt eben keine Schlittschuhe an. Dann deine Ausrüstung ist speziell auch nochmal anders, weil du hast einmal einen Fanghandschuh, da sind Spikes dran, damit du dich auf dem Eis fortbewegen kannst und abdrücken kannst und ziehen kannst sozusagen und einen ganz normalen Schläger. Die Feldspieler haben 2 Schläger sozusagen an jeder Hand, in jeder Hand einen und bewegen sich mit denen auch fort, weil die auch wiederum Spikes haben. Und schlussendlich die Gemeinsamkeit, es geht wieder volle Sache zur Sache. Also da wird keine Rücksicht auf irgendwas genommen. Checks und irgendwelche Faustkämpfe gibt's auch bei euch, oder?
Ja, genau. Also das macht den Reiz aus. Also es bleibt Eishockey und jeder von uns steht da auf die Härte. Ich als Torhüter bin da ein bisschen ausgenommen. Ich habe da ja immer so eine kleine Sonderrolle. Aber sonst ist es genau, du hast es ziemlich gut zusammengefasst, es ist genau das. Es ist dem Eishockey sehr, sehr ähnlich. Wir können nicht rückwärts fahren, das ist ein großer Unterschied, auch beim Verteidigen. Also wer mal ein Eishockeyspiel gesehen hat, weiß, dass die Verteidiger rückwärts fahren und eigentlich den Stürmer auf sich zukommen lassen. Da haben es die Verteidiger ein bisschen schwerer bei uns. Die müssen immer viel nach hinten gucken, wie beim Autofahren immer schön den Schulterblick machen. Und ansonsten, genau, ist es Eishockey, werden Checks gefahren und das ist auch genau das, was wir so mögen. Es ist ein schneller Sport und mit Körperkontakt. Da haben die Querschnitte natürlich, wenn da mal was zu Bruch geht, auch hier und da schon mal einen Vorteil gehabt. Die merken das nicht immer sofort, wenn er was am Fuß kaputt ist oder wenn es dann mal in der Bande ein bisschen härter zur Sache geht. genau. Aber wie gesagt, ich als Torhüter habe aus den Sachen, wobei da ein bisschen weniger mit zu tun, bin aber schon jemand, der das nicht besonders mag, wenn vor mir rumgestanden wird, also ein Gegner, dann kriegt der auch schon mal meinen Schläger ein bisschen zu spüren und Rücken. Das ist ja durchaus üblich, dass wenn da einer vorm Tor steht, der auch ein bisschen was aushalten muss. Ne?
Aber gerade so Checks und so, sind die nicht theoretisch dann gefährlicher, wenn an den Schlägern unten noch Spikes dran sind, also was ja auch spitze Gegenstände sind, und wenn man vor allen Dingen näher am Eis ist und näher an den Kufen dran, so von der Theorie her, die unten an dem Schlitten dran sind?
Ja, also die Spikes sind natürlich schon gefährlich, wenn man sie einsetzen würde als Waffe oder zum Foulen, ist das definitiv eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Das heißt, also für das Spiel muss man auf jeden Fall runter, wenn das der Schiedsrichter sieht. Also selbst ein Stockstich beim Fußgänger-Eishockey ist ja eine klare Spieldauerdisziplinarstrafe, wenn nicht sogar Matchstrafe, also entsprechend einer roten Karte beim Eishockey, beim Fußball in etwa, also dass danach auch noch verhandelt wird, wie lange man eventuell gesperrt ist. So sind natürlich Stockstiche bei uns mit den Spikes auch verpönt und ganz klar verboten. Es kommt natürlich immer mal vor, jeder von uns hat ein paar Stellen am Körper, wo er mal ein bisschen die Spikes gespürt hat. Und ja, ich würde aber keinem Spieler oder wenigen Spielern unterstellen weltweit, dass sie die absichtlich so einsetzen, dass sie den Gegner verletzen wollen. Aber das bleibt nicht aus, dass man mal einen kleinen Cut davon trägt. Ja.
Du hast schon gesagt, du als Torhüter kriegst von den Checks jetzt nicht ganz so viel mit. Stattdessen stehst du im Tor und wirst von dieser Hartgummischeibe abgeschossen, angeschossen mit, ich weiß nicht, wie schnell sie werden, aber wahrscheinlich auch dreistellige kmh-Werte, würde ich mal tippen.
Ja, ich bin da eher der Meinung, umso härter, umso schöner fliegt er eigentlich, kommt gerade auf mich zu, kann ich eigentlich entspannter wegfangen, wenn er jetzt natürlich nicht unbedingt einen Meter vor mir das Ding abfeuert. Aber ansonsten finde ich die eigentlich ganz schön. Und wenn sie dann gegen den Kopf fliegen, klingelt schön und dann weiß ich auch, er ist sehr wahrscheinlich nicht drin.
Aber das ist doch genau das, dass Torhüter eigentlich alle einen an der Waffel haben, oder? Also wir sind ja auch beides Mannschaftssportler und bei uns in den Mannschaften war es auch immer so, dass Torhüter so ein bisschen anders ticken.
Ja, es wird häufiger von der Torhüterkabine gesprochen, dass wir doch extra nochmal eine Torhüterkabine aufmachen sollten. ich kann das nicht leugnen. Also irgendwas stimmt mit uns schon nicht, aber was soll ich sagen? Es ist wohl so.
Beim Fußball kommt noch der Linksaußen dazu. Ist das beim Eishockey dann auch so oder ist der Irrsinn nur beim Torwart geparkt?
Da würde ich die ganze Mannschaft bei uns definitiv mit einschließen. Also das ist, also wer unseren Sport macht, mir würde niemand einfallen, den ich als normal bezeichnen würde. Da kann ich die ganze Nationalmannschaft durchgehen, eigentlich die ganze Liga.
Warum? Also woran machst du das fest? Das ist ja so eine Pauschale.
Ich würde dir gerne 5 Minuten in unserer Kabine geben und du wüsstest sofort, was ich meine. Also es ist, wir haben sehr, sehr verrückte, viele verrückte Typen. Also es fängt ja schon damit an, wann wir teilweise manchmal Training haben, wenn ich daran denke, dass wir in Hannover um 22.45 Uhr am Dienstagabend trainieren. Also da musst du schon auch eine gewisse Leidenschaft und eine Verrücktheit halt mitbringen, das mitzumachen. Und dann fahren wir irgendwie am Mittwoch dann nochmal nach Bremen und kommen auch um 2 Uhr nach Hause. Das ist schon mal das, was die Rahmenbedingungen angeht. Und ansonsten sind wir einfach ein verrückter Haufen, der in der Kabine auf jeden Fall sehr viel Scheiße quatscht, ja.
Hab deine Muskeln bewundert, für dich Low Carb gekocht, so getan, als mag ich Sport, dabei wusste ich doch, du bist einfach behindert, du bist einfach behindert. Zitat Ende von The Toten Kreckhuren im Kofferraum mit dem Lied Behindert. Das, was du auflegst, zum Beispiel in der Kabine, haben wir uns sagen lassen.
Ja, das kommt ab und zu mal vor. Wir haben eine Kabinen-Playlist, die ist in der Zwischenzeit etwas länger. Und auch das Lied ist dort drin, ja, genau. Das sorgt immer wieder für ein schönes Schmunzeln und wird auch gerne hier und da von dem einen Textsicheren nochmal mitgesungen, ja.
Ist das dann deine perfekte Spielvorbereitung, so ein Lied?
Das von dir zitierte auf jeden Fall nicht. Also das gehört nicht dazu. Das würde definitiv nur zum Training laufen, in Trainingslagern. Das wird dann schon vor den Spielen eher aussortiert. Und meine Spielvorbereitung ist, dann läuft dann doch über meine eigenen Kopfhörer. Die Playlist ist für alle freigegeben. Das heißt, das muss dann wer anders organisieren, die Playlist dann zu übernehmen. Ansonsten höre ich dann meine eigene persönliche Playlist, auch eher Musik, die nach vorne geht, und gehe dann sehr, sehr stark in den Tunnel, mache meine Aufwärmübungen mit dem Reaktionsball ein bisschen und fokussiere mich sehr stark, mache noch ein bisschen Konzentrationsübungen, visualisiere für mich gute Szenen, die ich in meiner sportlichen Laufbahn bisher hier und da hatte. Und versuche mich so dann gut aufs Spiel vorzubereiten.
Kommen wir nochmal zu dir. Du bist Goalie und sitzt wie alle anderen deiner Teamkollegen im Schlitten mit einer Kufe drunter. Und bei dir ist das, weil du seit Geburt spastische Diparese hast. Was bedeutet, dass deine unteren Extremitäten in der Bewegungsmöglichkeit teilweise etwas eingeschränkt sind. Du kannst ein paar Schritte noch laufen, allerdings ist Rollstuhl bequemer. Und das ist, weil du eine Sauerstoffunterversorgung hattest und Probleme quasi immer noch mit der Lunge logischerweise dadurch hast. Wie sind so die körperlichen Unterschiede im Team? Also zu welcher Gruppe gehörst du? Ich meine, es werden ja nicht alle noch Schritte machen können.
Ja, also ich bin mit meiner Behinderung auch international ziemlich einmalig. Also so behindert wie ich, den gibt es eigentlich gar nicht, zumindest nicht international. Die meisten von uns sind amputiert. Auch da laufen viele mit Prothesen, entweder einseitig amputiert oder doppelamputiert, je nachdem wie kurz, ist dann Laufen mehr oder weniger sinnvoll. Aber der Großteil ist amputiert, ein paar Querschnittsgelähmte haben wir auch noch dabei. Aber ich würde schon sagen, dass auch insgesamt weltweit unsere Sportart von Amputierten dominiert wird. Sowohl von der Quantität als auch von der Qualität. Es gibt immer mal wieder ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel die Tschechen haben einen sehr, sehr guten Spener Bifida. Das ist aber eher die Ausnahme und jemand wie mich, der so schief läuft, ein sehr, sehr guter und sympathischer polnischer Nationalspieler, der damals für die USA gespielt hat, hat mal gesagt, er hätte niemanden gesehen, der so behindert ist und trotzdem noch dabei dann doch noch so gut. Das war ein sehr nettes Kompliment, auch wenn er hauptsächlich sich über natürlich meinen Laufstil lustig gemacht hat, aber ich sehe es auch heute noch als großes Kompliment, ja.
Kompliment versteckt im Witz, eigentlich perfekt.
Ja, genau, so wie ich es mag, ja.
Ist denn das nicht auch ein bisschen unfair teilweise? Also hast du nicht eine bessere Stabilisation, weil du ja dann mit eventuell noch Oberschenkeln oder ja auch Unterschenkeln noch dich im Schlitten anders positionieren kannst als jemand, der vielleicht amputiert ist oder sogar querschnittsgelähmt ist?
Bei mir persönlich würde ich das nicht sehen. Durch meine Spastik und die Verkürzung in den Beinen habe ich eigentlich die Probleme, vernünftig und gut aufrecht zu sitzen. Wo ich das schon sehen würde, dass die Amputierten einen Vorteil haben gegenüber den Querschnittsgelähmten, weil die einfach ein besseres Gefühl für den Schlitten oder leichter ein gutes Gefühl für den Schlitten kriegen können, als die Querschnittsgelähmten. Also die Querschnittsgelähmten haben dann schon ein bisschen besser arbeiten. Was ich und auch ich weiß, auch viele meiner Mannschaftskollegen allerdings an unserer Sportart da sehr schätzen, ist, dass wir kein Punktesystem haben und nicht versuchen, solche vermeintlichen Schwächen oder Unterschiede auszugleichen durch ein Punktesystem oder sowas, sondern wir einfach sagen, entweder man kann es gut oder man kann es nicht so gut. Ich nehme da gerne das Beispiel des Boxens. Da wird zwar bei den Fußgängern in Gewichtsklassen unterteilt, Aber niemand hat gesagt, Klitschko darf nicht boxen, der hat längere Arme als der Rest. So und so müssen dann auch die anderen Sportler bei uns dann eventuell auch die Querschnitte müssen dann halt vielleicht mit dem Schläger ein bisschen besser sein, weil sie dann die Rumpfstabilität in den Zweikämpfen nicht so gut haben oder so. Also behindert musst du sein und dann musst du einfach gut genug sein.
Du hast uns vorher schon erzählt, dass du, was deine spastische Diaparese angeht, das so ein bisschen auf den Atomunfall von Tschernobyl zurückführst. Das klingt ja erstmal irgendwie wahnsinnig verrückt. Erklär das nochmal, was steckt dahinter? Weil es ist ja nicht wissenschaftlich bewiesen in dem Sinne.
Nee, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Auch durch Tschernobyl habe ich den einen oder anderen Spitznamen noch in der Mannschaft.
Zum Beispiel?
Tschernochill oder auch der Windschiefe, also da kommt so ein bisschen was. Also, aber meine ganzen Spitznamen in der Mannschaft, die kann ich gar nicht aufzählen, die passen auf den ganzen DIN A4-Seite. Aber es ist so, dass dass es durchaus zeitlich zusammenpasst, dass es mit Tschernobyl zusammenhängen könnte. Ich bin August 86 geboren, im April ging Tschernobyl hoch. Und es gab ja schon in Deutschland auch durchaus Strahlenbelastung. In Berlin bin ich geboren, da gab es auch nochmal erhöhte Strahlenbelastungen. Und so dass es auch damals mehrere Kinder gegeben haben soll, die mit Lungenproblemen auf die Welt kamen. Und so dass auf jeden Fall die Häufung der Fälle und dann mit dem Lungenschaden und der entsprechenden Behinderung im zeitlichen Zusammenhang mit Tschernobyl auf jeden Fall zu gut passt, als wenn da kein Zusammenhang besteht. Aber das kann dir natürlich keiner mit Sicherheit sagen. Ich habe mir das so erklärt, beziehungsweise natürlich wurde mir das auch, sind das Fragen, die man als Kind dann auch so stellt, warum habe ich das? Und das ist die Erklärung, die ich da auch natürlich von meinen Eltern ein Stück weit bekommen habe. Ich habe im weiteren Verlauf meines Lebens auch nochmal mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und da soll es halt mehrere hundert Kinder in Berlin und auch in München ist sowas verzeichnet geben, die Lungenfehlbildung hatten. Da haben die meisten, haben da auch nicht sehr lange gelebt. Da hatte man mir auch in den, eine Lebenserwartung von wenigen Jahren nur gegeben. Und dann, dann glaube ich 30, sagte man dann später, als ich ein paar Jahre alt war. Aber naja, jetzt habe ich die 34 ja schon geknackt, also. Ich glaube, da ist nicht besonders viel dran.
Trotzdem ist der Sport ja tatsächlich sehr hilfreich für dich und deine Lungenfähigkeit, deine Lungenkapazität sozusagen. Ist der Sport denn trotzdem vielleicht mehr als das, auch ein bisschen Ausgleich zum Job? Du arbeitest als Sozialarbeiter beim Jugendamt in Hannover und bist dann zum Teil dafür zuständig, Kinder aus ihren Familien rauszuholen, wenn es denen da entsprechend nicht gut geht. Das klingt erstmal nach einem echt krassen Job.
Ja, das ist eine gewisse Verantwortung und der Sport tut in den meisten Lebenslagen einfach gut. Ich habe den nie als Ausgleich von etwas gesehen. Ich weiß genau, dass er mir gut tut, aber es ist so schon so, dass ich ihn einfach gerne mache. Und für mich ist das ein eigenständiger Teil meines Lebens. Der gehört für mich täglich mit dazu, also eine Runde Sport am Tag. Muss dann schon irgendwie sein. Mal gibt es einen Sonntag irgendwie frei, aber auch das ist irgendwie also nicht kontinuierlich. Und es ist so, dass das schon nach einem stressigen Tag einfach gut tut. Ich glaube, das wissen viele Menschen, die regelmäßig Sport machen, aber es ist für mich kein Muss, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Mein Job mache ich auch so gerne.
Und du versuchst ihn aber trotzdem so ein bisschen immer auch zu trennen vom Privaten, hast du im Vorfeld mal gesagt. Du bist jetzt seit 9 Jahren beim Jugendamt. Aber gerade wenn man mit Kindern arbeitet, ist es ja auch so, dass Geschichten oder Situationen, die man erlebt, eigentlich mit rüber schwappen. Hilft da der Sport auch vielleicht, das zu trennen, weil man sich eben abreagieren kann zum Beispiel?
Ja, also es ist schon so, dass ich auch einen relativ eng getakteten Zeitplan habe, regelmäßig seit meiner Geburt oder seitdem ich mich erinnern kann, mehrfach die Woche auf Physiotherapie habe, sodass das bei mir eigentlich, sobald mein Job eigentlich aufhört, dass dann für mich weitergeht zur Physio und zum Training, sodass ich eigentlich, sobald ich dann das Büro verlasse, wenn jetzt nicht Corona und Homeoffice ist, dass da dann für mich ein anderer Teil aufhört und da der Sport mir natürlich hilft, da einfach den nächsten Teil meines Tages irgendwie dann zu beginnen oder gegebenenfalls meinen Tag dann auch mit Training abzuschließen. Und es gibt natürlich, also es ist nicht zu 100% zu verhindern, dass man auch Dinge, über Dinge noch weiter nachdenkt. Ich würde für mich behaupten, dass ich das sehr gut kann, meine Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Da ist es die einzigen Fälle, die das eventuell dann hier und da bei mir auslösen könnten und können, sexueller Missbrauch von Kindern. Das passiert, das geht nicht immer sofort, aber das ist nichts, was mich dann zu lange beschäftigt, weil sonst wird man den Job nicht auf Dauer machen können. Und der Sport räumt da aber auf jeden Fall das Hirn einmal auf und eine Ausdauereinheit ist auf jeden Fall da das Allerbeste für.
Da wird es vielen ähnlich gehen. Was würdest du so schätzen, wie viel Sport machst du, wenn du jetzt sagst, auch Physio und Kraftraum unten und so pro Woche? Wenn man das so in Stunden rechnen kann?
In Stunden werden das ungefähr so 12 Stunden die Woche ungefähr sein. Also das kann auch mal ein bisschen plus minus 2 Stunden sein. Aber so in etwa, denke ich, ist das mal ein Durchschnitt. Physio kommt nochmal oben drauf, das sind halt nochmal 2x45 Minuten die Woche. Genau, also das nehme ich aber nicht als Sport wahr, sondern das ist für mich, ist für mich Routine. Dienstags und Donnerstags meine festen Termine, seitdem ich irgendwie denken kann. Als Kind hatte ich auch, glaube die ersten 10 Jahre 4-mal die Woche Physiotherapie. Also das ist, ja, ich weiß gar nicht, ich finde keinen anderen Vergleich. Aber das ist wie dienstags eine bestimmte Hose anziehen, da gehe ich halt zur Physio. Also das ist auch in der Zwischenzeit ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Als Kind wollte ich da auf keinen Fall hin, bin von zu Hause abgehauen, wenn ich wusste, ich muss zur Physiotherapie. Weil der mich sehr, sehr gequält hat als Kind und da bin ich auch gerne dann noch schnell aus dem Auto gesprungen und weggelaufen und der musste mich dann suchen. Aber heute haben wir ein sehr, sehr enges und gutes Verhältnis.
So, Simon, jetzt musst du dich entscheiden. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet. Heißt wie folgt.
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
Wir stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und du... schießt schneller als dein Schatten oder antwortet schneller als dein Schatten.
Alles klar.
Ausdauer oder Schnelligkeit?
Schnelligkeit.
Eishalle oder Eisessen?
Eishalle.
Einzel- oder Mannschaftsspieler?
Mannschaft.
Eingeschränkt oder behindert?
Behindert.
Puck oder Scheibe?
Schwierigste Frage. Scheibe.
Puck oder Party?
Puck.
Ähnlich gezuckt.
Spaghetti Bollo oder Spaghetti Carbonara?
Bollo.
96 oder 86? Einmal Hannover, einmal dein Jahrgang.
Ja, 86.
Und dann kommen wir nochmal in die Kabine mit euch. Contra K oder Contra Bass?
Contra K dann doch, ja.
Ja, bei Puck oder Party hast du ein bisschen gezuckt. Bist du jemand, der gerne Partys feiert?
Ja, da bin ich auf jeden Fall im Sommer auch gerne dabei. Also Festivals bin ich gerne am Start, aber auch so ganz gerne mal sonst im Sommer mal in der Disco, wenn die dann wieder aufhätten. Ist auch der ein oder andere Mitspieler dann dabei. Wir lassen es dann immer nicht total mit den ganz viel Liter Bier krachen, aber Tanzen ist auf jeden Fall drin, ja.
Vor allem im Sommer ist doch immer hier Maschseefest, oder wie heißt es nochmal in Hannover?
Also Maschseefest ist eigentlich für mich der allergrößte Horror. Es sind einfach nur total viele Menschen. Das Bier ist sauteuer. Und ja, man, es ist einfach, also das habe ich schon vor Corona nicht gemacht, solche komischen Menschenansammlungen. Da gehe ich doch lieber auf eine vernünftige Demo, wenn ich Menschenansammlungen suche.
Welche wäre das zum Beispiel?
Ja, gegen Nazis bin ich auf jeden Fall immer auf der Straße.
Das ist meine Aussage, die wir hier auch für den Podcast, sage ich jetzt einfach mal, so gelten lassen würden. Werden. Wir tun es.
Ja, sehr gerne.
Kommen wir nochmal zu dir als Sportler. Du spielst seit 2006 Para-Eishockey, ein Jahr später schon in der Nationalmannschaft die ersten Schritte gemacht, kann man so sagen. Seit jetzt circa 10 Jahren bist du da die Nummer 1 im Tor der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Bist du einfach so krass oder ist die Konkurrenz nicht ganz so groß da gewesen?
Ja, es gab, als ich angefangen habe, gab es einen kleinen Umbruch nach den Olympischen Spielen 2006. Und da gab es auch dann ja einen Umbruch im Tor, sodass ich da dann mit reinrutschen durfte. Habe dann viele Jahre eigentlich nicht gespielt. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Das war, glaube ich, ein Pflichtspiel dann bis 2012. Also nicht besonders viel Eiszeit bekommen. Und danach, würde ich sagen, habe ich einfach eine Chance gekriegt und durfte sie auch nutzen. Und konnte sie nutzen, durfte sie nutzen und konnte sie nutzen. Also unsere Sportart ist klein. Da ist natürlich der Konkurrenzkampf nicht ganz so groß wie vielleicht in anderen Sportarten. Trotzdem würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall die letzten Jahre mich verbessern konnte und habe da auch unserem Torwarttrainer, der da ein paar Jahre, den erwähne ich hier gerne, den Tim Siegmann, der jetzt bei Mainz 05 arbeitet, dem habe ich da sehr viel zu verdanken und der hat mich da ganz gut geschliffen in den letzten Jahren. Es ist aber nicht so, dass da meine Position als Nummer 1 in Stein gemeißelt ist, sondern ich habe da noch einen guten Torwartkollegen. Da muss ich mich sehr, sehr strecken und immer gut arbeiten, dass ich da weiter im Tor stehe.
Motiviert dich das denn oder stresst dich das eher?
Ich versuche das als gegeben so hinzunehmen. Ich versuche einfach meine Leistung zu bringen. Ich kann hier auch ganz sagen, ich glaube, da wird der Klaus mir nicht böse sein, dass wir nicht die allerbesten Freunde sind, aber dass der Konkurrenzkampf schon uns beide auch weiterbringt.
Der Trainer freut sich vermutlich drüber. Dein und euer größter Erfolg in der jüngeren Vergangenheit war der Weltmeistertitel bei der BWM. Also beim Eishockey ist es ja üblich, dass es eine AWM gibt mit den besten Nationen, dann eine BWM, aus der man praktisch aufsteigen kann. Also 2013 da in Nagano Weltmeister geworden. Aktuell stehen wahrscheinlich die Paralympischen Spiele nächstes Jahr in Peking so ein bisschen auf dem Plan. Ihr habt noch die Möglichkeit, euch zu qualifizieren über ein Qualifikationsturnier. Siehst du da Chancen für euch? Seid ihr da optimistisch?
Ich denke, die Chancen sind nicht besonders riesig, aber die Chance ist da. Also wir müssen jetzt bei der WM, die jetzt vom März in den September geschoben wurde durch Corona, bei der nächsten BWM müssen wir entsprechende Platzierungen nach meinem Wissen ein dritter Platz mindestens werden, um dann am Qualifikationsturnier teilnehmen zu dürfen. Dieses Jahr ist dann noch, beziehungsweise nächste Paralympische Spiele ist dann noch die Schwierigkeit einfach da, dass die Chinesen als neue Nation dazukommen und dazugekommen sind, sehr, sehr stark gearbeitet haben und natürlich als Gastgeber schon Platz haben. Und leider hat es ja die letzten zwei Male nicht geklappt und sind wir an den Schweden gescheitert. Also ich glaube, die letzten drei Qualifikationen waren es jedes Mal die Schweden. Es wird auch wieder ein ähnlicher Kampf sein. Wir sind von den, ich sag, mindestens gleichwertig, eigentlich denke ich, dass wir besser sind. Doch sind Nationen wie Schweden, die Eishockey etwas mehr verinnerlicht haben, bisher im Kopf etwas cleverer gewesen als wir in den entscheidenden Situationen. Ich hoffe, dass wir jetzt aus den Erfahrungen, die wir da gemacht haben, da ein bisschen gelernt haben und da vielleicht dann ein bisschen ruhiger zur Sache gehen, auch wenn wir da vielleicht mit einem Tor hinten liegen oder so. Um nochmal einen Strich drunter zu ziehen, die Chance ist da. Ich würde sie jetzt nicht als total riesig oder als sichere Nummer sehen, aber im Sport muss jedes Spiel gespielt werden und wenn der Torwart vielleicht einen hält, dann klappt das auch. Da sehe ich mich dann schon auch in der Verantwortung. Und ein Torwart muss in einer Mannschaft, die jetzt spielerisch wie unsere vielleicht nicht die allerstärkste ist, sondern eher über den Kampfgeist kommt, muss er halt auch den einen oder anderen halten. Ne?
Du hast das schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ihr seid jetzt nicht die riesigste Sportart. Wo kriegt ihr neue Leute her? Wie akquiriert ihr euren Nachwuchs sozusagen?
Ja, die suchen wir auf der Straße. Also es ist, sobald wir jemanden sehen, der behindert ist, also der läuft ein bisschen schief oder Rollstuhlfahrer oder was auch immer, der wird erstmal von uns angequatscht.
So kann das auch mal passieren. das auch schon ein, zweimal öfter angequatscht wurde von verschiedenen Leuten aus, von uns, aus einer Stadt und dann sagt, nee, nee, habe ich schon, kenne ich schon, ich spiele schon Basketball, ist so die häufigste Antwort. Da ist ja einfach Rollstuhlbasketball, Fußball des Behindertensports, zumindest würde ich so sagen, nicht despektierlich gemeint, sondern die haben einfach ein gutes Netzwerk und einfach die meisten Parasportler spielen einfach Basketball. Und wir versuchen schon, also jeden ganz persönlich davon zu überzeugen, Eishockey zu spielen. Oder auch, ich checke eigentlich jeden Tag die Zeitung, ob nicht nochmal irgendwo jemand unter die Bahn gefallen ist. Und dann, dass wir irgendwie das hinkriegen, dadurch Kontakt herzustellen. Also das hat auch schon ein, zweimal funktioniert. Ein Hannoveraner Kollege von mir aus der Hannoveraner Mannschaft, ehemaliger Nationalspieler, der Thorsten Elmer, den haben wir genau auf diese Art und Weise gekriegt. Und auch ein Spieler, der jetzt leider nicht mehr spielt, genau das Gleiche. Das waren beides zwei Bahnunfälle. Wir sagten damals, als ich angefangen habe, die Deutsche Bahn ist unser größter Sponsor.
Das klingt sehr makaber,
Weil die meisten von uns einfach mit der Bahn in Berührung kamen und da dann ein bisschen was fehlte. Das hat sich heute etwas, ist heute etwas durchmischter. Also wir haben nicht mehr ganz so viele Bahnunfälle. Da sind immer noch ein paar dabei, auch in der Nationalmannschaft, aber es ist jetzt nicht mehr die Mehrzahl. Die anderen Nationen haben da auch einfach nochmal, wenn man zum Beispiel nach Russland guckt oder auch in die USA, die haben sehr, sehr viel mehr Menschen in den Kriegen und da besteht ein Großteil der Mannschaften aus Soldaten. Alleine da hat Deutschland schon einen sehr viel kleineren Pool, was ich da in dem Fall auch überhaupt nicht bedauere, dass Deutschland so wenig in Kriegen ist, sondern das sehr, sehr gut finde. Trotzdem ist es für uns immer wieder schwierig, einfach Nachwuchs zu finden, dann unter den Rahmenbedingungen mit den schwierigen, mit den, ja, schlechten oder nicht ganz so optimalen Trainingszeiten vielleicht, dann brauchst du in etwa rund ein Jahr, um den Schlitten halbwegs zu beherrschen. Da haben es andere Sportarten etwas leichter im Start, würde ich mal behaupten, zumindest was die Grundvoraussetzung der Bewegung eines Rollstuhls angeht. Da ist jetzt nicht so viel, es sicherlich sehr viel kleine Technik und so weiter zu erlernen, aber man weiß auf jeden Fall, wie man die Hände benutzt und einen Rollstuhl fortbewegt, da ist einfach bei vielen schon mal das da und bei uns ist da einfach ein komplett anderes Sportgerät erstmal zu erlernen. Und da braucht es schon einen gewissen Biss. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass auch nach drei, vier Trainingseinheiten manchen das dann auch zu viel Arbeit auf langfristige Sicht ist.
Es klang so ein bisschen durch, dass du gar nicht so viel Wert auf Political Correctness legst. Kann das sein?
Ja, das ist das kann durchaus sein, ja. Das ist auch in unserer Mannschaft ist in unserer Mannschaft auch so, ja. Genau, da ist auch manchmal ein bisschen rauer Umgangston, wenn da jemand mit seiner Behinderung noch nicht so gut klarkommt, was ja durchaus sein kann und auch sein soll, dass man da vielleicht auch eine gewisse Zeit verbraucht, vor allen Dingen, wenn sich das dann im Leben erstmal verändert. Dann ist das auch, kann das auch erstmal ein Kulturschock sein. Wir haben da allerdings die Haltung, dass das langfristig schon hilft, mit der ganzen Sache ein bisschen lockerer umzugehen.
Das ist eventuell gewinnbringend für uns und die folgende Kategorie.
Talking Tacheles.
Da wollen wir eigentlich so ein bisschen Fragen stellen, die vielleicht uns unangenehm sind zu stellen oder dir wahrscheinlich weniger unangenehm sind zu beantworten, wie auch immer. Und da haben wir jetzt mal auch zwei, drei Fragen zusammengefasst, die wir dir mal stellen wollen. Und würden damit einfach mal starten. Und zwar sagst du ja auch von dir selbst, du bist glücklich behindert, wenn man das so sagen kann. Also du fühlst dich wohl. Wirklich jetzt geradeaus auf Deutsch gesagt, quasi fuck dich nie irgendwas mal richtig ab.
Nein, die Zeiten sind vorbei. Also, was definitiv so ist, dass man das mal als Kind damit erstmal ja, umgehen lernen muss. Also, das ist natürlich ein Prozess. Da hat man, wenn man wie ich dann damit geboren wird, dann in der Schule auch ein bisschen hier und da irgendwie was auszuhalten. Und da wird auch versucht, irgendwie das dann als Merkmal die ganze Zeit hervorzutun. Dann von anderen Kindern, gegebenenfalls auch vom System der Schule oder so, dass dann ja nicht ganz so schulkonformes Verhalten dann auch mit Körperbehinderung in Verbindung gebracht wird. Das ist ein Prozess, da kann ich nicht, da muss jeder irgendwie durch. Und ich habe da irgendwie meinen Weg gefunden und heutzutage fuckt mich nichts ab. Also wenn ich deine Worte dann da wieder nutzen darf.
Etwas derber, das gebe ich zu, ja.
Also ist es nicht so, dass das so ist. Also klar, mir tut irgendwas weh, mein Fuß tut mir weh oder mein Knie tut mir weh. Also irgendein Körperteil tut mir irgendwie am Tag, wenn ich aufstehe, weh. Aber es gehört mit dazu und es stört mich nicht. Und ich weiß ganz genau, was ich an meinem Leben habe und was mir auch, und das muss man ja auch sagen, die Behinderung auch schon ermöglicht hat. Also was ich von der Welt sehen konnte, indem ich diesen Sport machen konnte. Ich kann dir nicht sagen, wäre ich eventuell als Nichtbehinderter genau irgendwie ein Sportler geworden, wie ich jetzt als Behindertensportler bin. Und von daher kann ich nur das hier und jetzt beurteilen und damit bin ich sehr, sehr zufrieden und finde irgendwie meinen Weg, die eine oder andere Barriere, um sie vielleicht so zu nennen, dann zu überwinden oder einfach an der Seite liegen zu lassen.
Zweite Frage bei Talking Tacheles. Du hast eben schon angesprochen, dass ihr einen sehr rauen Umgangston auch in der Kabine dann vielleicht habt. Gehst du komplett anders damit um, mit deiner Behinderung, dadurch, dass du in einem Mannschaftssport gelandet bist?
Ja. Ich glaube, das hat bei mir auch ja, nochmal ganz viel verändert, seitdem ich Eishockey spiele. Bin aufgewachsen in der Straße mit noch einem anderen Freund, der auch eine Behinderung hat, Muskelschwund, also nochmal eine ganz andere Nummer. Und wir in unserer Clique, die so die Jugend zusammen verbracht hat. Und wenn ich das dann so, da hat das dann angefangen, dass ich dann Eishockey gespielt habe. Und wenn ich an die Zeit nochmal zurückdenke und dann überlege, wie ich die anderen Jungs bei uns kennengelernt habe beim Eishockey, hat mir das auf jeden Fall sehr geholfen. Das ist der Umgang miteinander alleine, auch was nachher Hilfsmittelbeantragung und so weiter. Also auch so diese ganz alltäglichen Dinge, mit denen man sich vielleicht weniger beschäftigt oder wo man auch nicht genau weiß, auf was kommt es an. Das ist dann zum einen für die Psychohygiene, zum anderen auch einfach ganz praktische Dinge, was Autoumbauten und so weiter angeht. Und da ist Mannschaftssport eine ganz, 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 ganz große Ressource, glaube ich, für Menschen, die ja, mit Behinderung leben, ja.
Du spannst uns so ein bisschen perfekte Übergänge hier fast, denn die letzte Frage haben wir noch, und Mannschaftssport, wenn denn Fußgänger mitmachen können, ist ja das Thema Inklusion auch ein Thema. Du warst selbst auf einer Regelschule, also auf einer Schule, wo auch Menschen ohne Behinderung drauf waren. Findest du, man sollte Förderschulen, wo die hauptsächlich oder ausschließlich für Menschen mit Behinderung offen haben, schließen?
Ja, weitestgehend schon. Da kommt natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen mein Beruf wieder mit rein, da das ja auch bei uns dann durchaus auch noch eine Rolle spielt. Ich muss dich nochmal ein kleines bisschen sogar verbessern. Es ist nicht so, also es war keine Schule, wo auch Menschen drauf waren, die behindert waren oder beziehungsweise Menschen, die nicht behindert waren, sondern ich war eigentlich der Einzige auf meinen Schulen. Weil es damals, also das Wort Inklusion gab es damals einfach noch gar nicht. Und da war das eher unüblich. Und ja, Förderschulen sind aus meiner Sicht schon weitestgehend überflüssig. Ich denke, es gibt gewisse Behinderungen, insbesondere geistige Behinderungen, da ist das schon sehr, sehr schwer praktisch umzusetzen. Aber unterm Strich sollte das der Weg sein. Und da ist es ganz klar, die Schulen besser auszustatten. Bisher wird es über verschiedene Wege versucht, das dann auszugleichen, dass dann auch andere Leistungsträger damit reinkommen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Schulen entsprechend ausgestattet werden und auch dann nachher Inklusion auch wirklich in den Schulen und auch in Kindertagesstätten und so weiter gelebt werden kann. Das ist für die Kinder auch im Sinne der Diversität ganz klar zu sehen, wenn die auch mit Menschen aufwachsen, die behindert sind, die bekommen einen ganz anderen Zugang dazu. Allerdings sind die Rahmenbedingungen zurzeit noch mehr als unzureichend. Also.
Du als einziger Schüler mit einer Behinderung an deinen Schulen hast du gesagt, wie lief das denn dann im Sportunterricht ab? Also du kannst ja noch laufen, aber ich sag jetzt mal, Leichtathletik stelle ich mir jetzt eher dann schwieriger vor, 100 Meter Rennen, keine Ahnung.
Ja doch, ich habe auch den 1000 Meter Lauf mitgemacht. Es war irgendwie, also es war ja irgendwie 7. Klasse oder sowas, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann wir da diesen Leichtathletik-Kram hatten. Ich habe auch den 1000 Meter Lauf gemacht, irgendwas mit 6 Minuten. Also ich weiß nicht, warum mir das so in Erinnerung geblieben ist. Es war auch harte Arbeit für mich, deswegen weiß ich es
wahrscheinlich
noch. Deswegen, ja. Ja, genau. Es war harte Arbeit. Aber ich habe meinen ersten Rollstuhl, glaube ich, sowieso erst 2008 oder sowas gekriegt. Und regelmäßig nutzen tue ich den vielleicht seit 5, 6 Jahren. Also so, dass ich ihn ja weitestgehend nutze oder für große Teile der Strecken, die ich laufe, sodass das für mich in der Schulzeit, in den ersten 10 Schuljahren, für mich eigentlich selbstverständlich war, am Sportunterricht teilzunehmen. Meistens war ich dann doch im Tor, ne? Also wenn es dann um Fußballspielen ging, dann war ich dann doch immer eher Torwart und so bin ich dann auch in anderen Sportarten, Kind dann der 90er und in den 90ern haben wir dann viel auf der Straße verbracht und haben dann da Inline-Hockey gespielt, auch da war ich Torwart. Das war für mich immer selbstverständlich, dass ich auch den Sportunterricht mitgemacht habe.
Wie bist du denn von da zum Eishockey gekommen dann?
Ja, das war mein Schulsport, in dem ich dann schon natürlich immer gemerkt habe, alles klar, irgendwie mache ich hier mit und war da auch gut integriert, auch wenn ich natürlich immer einer der Letzten war, die gewählt waren, aber das hat mich auch nie sonderlich gestört. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, gibt es nicht Sport, den ich machen kann, den ich ja, mit Menschen machen kann, die ähnliche Einschränkungen haben, wo ich ja, auf gleiche Bedingungen treffe und wie gut kann ich da denn sein? Also da hatte ich auch schon den Leistungsgedanken mit drin, um mich zu messen mit Menschen, die die gleichen oder ähnliche Voraussetzungen haben. Und so bin ich dann einfach damals ins Internet gegangen, und da habe ich behindert plus Eishockey gegoogelt. Und dann bin ich zum damaligen Sledge-Eishockey gekommen. Also Para-Eishockey heißt erst seit 2017 so. Woher hieß es Sledge-Eishockey. Und genau, so bin ich dann zum damaligen deutschen Meister gekommen, den Wedemark Scorpions. Und das ist Region Hannover hier bei uns. Und habe die dann angeschrieben, hier sieht's aus, ich würde mir das gerne mal angucken. Und die sagten mir, ja, gar kein Problem, kommt mal vorbei. Wir befinden uns gerade in der Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft, Mittwoch 22.30 Uhr. Mit meinen 16 Jahren erstmal geschluckt und dachte so, mal Wedemark, okay, von da, wo ich wohnte, mal mit der S-Bahn und dann musste von da noch irgendwie noch mal 10 Minuten laufen vom Bahnhof und ja, das ist ja ganz schöner Stress. Und dann habe ich geguckt, wie komme ich da zurück? Ich wäre einfach nicht mehr zurückgekommen, es wäre kein Zug mehr gefahren von dem Dorf da. Ja, habe ich gesagt, ich melde mich wieder, wenn ich Führerschein habe und das habe ich tatsächlich gemacht, also und bin dann da aufgetaucht, als ich Führerschein wieder hatte.
Erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, als ich mal versucht habe, hier die Jugendabteilung des 1. FC Köln anzuschreiben, ob ich nicht mal vorbeikommen kann zum Probetraining. Aber da war ich keine 5, sondern 15 schon eher. Und so läuft es ja im Fußball nicht ganz. Da wird ja eher gesagt, nee, schon vor 10 Jahren hätten wir dich irgendwo gescoutet und nicht jetzt hier, kannst nicht einfach anrufen und vorbeikommen. Er hat mir dann die Trainingszeiten genannt, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil mir zu viel Training. Aber ja, zum Glück hast du es mit Führerschein nochmal durchgesetzt, den Traum dann doch noch gelebt am Ende. Du bist jetzt ja auch schon sehr lang dabei und hast sehr viel Erfahrung, sehr viele Eishallen gesehen. Wie würdest du da die Barrierefreiheit einschätzen oder einordnen? Es geht ja da um Ebenerdigkeit, es geht um Rollizugänge. Du hast eben gesagt, in einigen Hallen haben sie die Banden ein bisschen runtergesetzt, dass man im Sitzen dann wahrscheinlich auch drüber gucken kann. Ich habe mal irgendwo was gelesen von so Plexiglasscheiben, durch die man gucken kann, die teilweise eingebaut werden. Wie ist das in Deutschland, die Situation?
Ja, die ist nicht besonders gut. Also ich sage mal, die Zugänge ist erstmal so weit da. Ist es für uns dann eher so der Zugang zum Eis. ich würde, die Eishallen an sich ist kein Problem, wenn man jetzt als Zuschauer eine Eishalle betreten möchte und ein Eishockeyspiel sehen. Da denke ich, sind bundesweit die darauf eingestellt, die Eisstadien, um jetzt Para-Eishockey dann vernünftig spielen zu können, ist es halt sehr begrenzt dann. Ist es jetzt Füssen, die jetzt frisch umgebaut sind, die Bremer, ich glaube, die sind auch dabei, das gerade nochmal etwas umzugestalten. Also man sieht schon, es passiert was. Und die Dresdner Eishalle ist von Anfang an so gebaut. Dann gab es noch auch unseren Bundesstützpunkt in Langenhagen. Das ist ja auch neben Hannover eine eigenständige Stadt. Das war jahrelang unser Bundesstützpunkt. Die Eishalle hat man jetzt abgerissen, beziehungsweise anderweitig wird die jetzt genutzt, sodass das eigentlich ja, bundesweit sehr, sehr wenige Eishallen dafür gibt. Allerdings muss ich auch sagen, ist es für uns Alltag und es ist für uns auch kein Problem, eine solche Bande dann zu überwinden. Anders wäre es schöner, keine Frage. Wir freuen uns über jede Eishalle, die für uns auch wettkampftauglich gemacht wird, weil es so ist. In anderen Hallen, in denen es nicht so ist, müssen wir zum Beispiel unsere Wechsel auf dem Eis vornehmen. Also das heißt, unser Auswechselspieler, Eishockey wird ja mit fliegenden Wechseln gespielt, sodass man das während des Spiels schnell gewechselt wird. Und dann stehen die Auswechselspieler auf dem Eis, was natürlich dann auf der einen Seite komplett den Spielfluss nehmen kann. Damit kann man natürlich auch taktisch etwas spielen. Spielt man die Bande da rein, die Scheibe da rein, wird abgepfiffen. Ist natürlich aber nicht Sinn der Sache. Sodass das schon schön wäre, auch, dass wir weiter ja, unsere Sportart auch so präsentieren können, wie es sich gehört, weil so wirkt es natürlich einfach wie Behindertensport, ne? Also da stehen einfach ein paar ohne Beine noch da am Eis rum und da fliegt ständig der Puck rein und keiner weiß, warum da jetzt abgepfiffen wird. Also für neutrale Zuschauer, die unsere Sportler nicht gesehen haben und die würden wir ja grundsätzlich gerne auch noch gut präsentieren und den Menschen dann auch unsere Sportler so zeigen, wie sie eigentlich gespielt wird auf über zwei Banden.
Da spielt ja auch mal ein bisschen rein, wer im Prinzip für euch, für das Para-Eishockey zuständig ist. Weil beim Para-Eishockey ist es ja wie bei den allermeisten Parasportarten, dass der Deutsche Behindertensportbund dafür zuständig ist. Es gibt aber ja auch die Alternative, zumindest die Überlegung, dass die Sportart im Prinzip in dem Fußgängerverband, also beim Deutschen Eishockeybund, angesiedelt wäre. Wäre das für dich eine Option? Siehst du da ein Potenzial, um auch eure Situation zu verbessern?
Ich denke, für die vorher angesprochene Situation der Eishallen, da hat der Verband relativ wenig mit zu tun, weil die Eishallen ja Sache sind meistens der Kommunen, sodass das eher Aufgabe der Kommunen wäre, gegebenenfalls natürlich auch von Interessensvertretungen dort da nochmal vorstellig zu werden. Allerdings ist es auch mal mit sehr viel Geld verbunden. Das würde ich jetzt eher nicht so sehen. Im Sinne der Inklusion, auch global, auch auf alle Sportarten und auch auf Olympische Spiele und Paralympische Spiele, würde ich das schon erstmal so sehen. Was da verbandspolitisch ist, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ich würde das eher aus gesellschaftlicher Perspektive betrachten, was das für Parasportler bedeuten würde in der Wahrnehmung anderer Menschen, dass das schon, denke ich, ein Fortschritt sein könnte, wenn einfach es nicht mehr als Behindertensport wahrgenommen wird durch solche Strukturen, sondern gegebenenfalls als einfach eine Form des Eishockeys oder dann auch jeder anderen Sportart, die es im Parabereich dann gibt, die dann einfach nur als Abwandlung der Sportart gelten würde. Und ich glaube, das könnte schon gesellschaftlich Veränderungen bewirken. Das wird alles ein bisschen dauern und das dauert ja auch und es gibt auch Fortschritte, das ist keine Frage. Also in den Köpfen der Menschen spielen behinderte Menschen schon eine sehr viel größere Rolle und es ist alltäglicher, sie ihnen zu begegnen, aber auch im weiteren Sinne, was zum Beispiel gemeinsame Wettkämpfe angeht, die Leichtathleten machen das vor, dass da auch zumindest kurz hintereinander oder auch miteinander teilweise Wettkämpfe stattfinden und ich finde, das ist der richtige Weg.
Du hast gleich noch die Chance, das, wenn du möchtest, ganz konkret zu machen oder Vorschläge noch an alle da draußen zu richten, denn dir gehört gleich das letzte Wort. Davor werden wir uns aber bedanken bei dir erstmal, Simon. Vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und war sehr aufschlussreich für mich als der Einzige hier von uns dreien, der glaube ich, habe ich jemals einen Eishockeyschläger geschwungen? Ich fürchte nämlich nicht. Damit nämlich nicht so viel am Hut hat. Von daher vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Dorian, wir nerven noch einmal als letztes Mal die Leute am Ende und sagen nochmal, denkt an den Podcastpreis. Stimmt da gerne ab. Wie gesagt, Geräte extra kaufen, um auf alles Para zu klicken, das würden wir nur unterstützen. Nicht finanziell, aber moralisch zumindest.
Moralisch auf jeden Fall. Und wenn ihr dann schon die extra Handys am Start habt, dann auch nochmal kurz bei Instagram reinschauen, bei Facebook. Da sind wir vertreten. Halten euch auf dem Laufenden. Alles rund um die Parasportwelt. Und ja, damit die letzten Worte für Simon.
Ich kann mich einfach nur bedanken, dass ich bei euch sein darf. Meine Stimme habt ihr auf jeden Fall. Ich werde alle Endgeräte rausgraben und verteile das auch gerne nochmal eine Runde. Die Stimmen der Para-Eishockey-Welt habt ihr auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Also ich kann einfach nur sagen, Para-Eishockey ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert. Also auch wenn man irgendwie die ersten 5 Minuten eigentlich nur auf der Seite liegt. Die meisten werden vom Virus gepackt. Also wenn da irgendwer Bock hat, ein bisschen bisschen Körperkontakt auf dem Eis, mit und ohne Beine, immer herzlich willkommen.